Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Ich beginne selten eine Buchvorstellung mit dem Cover, aber das des neuen Jugendromans von Dirk Reinhardt ist so großartig, dass ich nicht drumherum komme. Da ist eine gelbe, strahlende Sonne abgebildet mit einem Gesicht. Und diese Sonne schwitzt, ein Schweißtropfen läuft runter, ihr hängt die grüne Zunge raus. Diese unter der Hitze ächzende Sonne steht neben einem übergroßen gelben N. Zusammen bilden sie das No der Bewegung, die im Zentrum des Romans steht. No Alternative. Das ist eine fiktive Klimaschutzbewegung, die ein bisschen an die letzte Generation erinnert. Und No Alternative heißt auch der Jugendroman von Dirk Reinhardt. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, Herr Reinhardt, wer sind No Alternative genau?
Also im Mittelpunkt steht eine 17-jährige junge Frau namens Emma. Und die stößt zu dieser Untergrundorganisation No Alternative. Und das ist eine sehr konsequente, manche würden sagen radikale Organisation, die gegen die Klimakatastrophe und gegen die Umweltzerstörung kämpft. Und einfach versucht, mit sehr ungewöhnlichen Aktionen die Öffentlichkeit auf dieses Thema noch stärker aufmerksam zu machen.
No Alternative, die haben sich auf die Fahnen geschrieben, keine Gewalt gegen Menschen anzuwenden, aber gegen Dinge schon. Also welcher Art sind die Aktionen, die die durchführen?
Ja, die erste große Aktion, an der die Emma selbst teilnimmt, die richtet sich gegen so ein Lager. Der Roman spielt in Frankfurt. Und am Frankfurter Osthafen werden SUVs verladen in Richtung Küste. Und in einer bestimmten Nacht stehen etwa 1000 dieser Wagen auf einem geschützten, bewachten Parkplatz. Und die erste Aktion ist, dass sie diese 1000 Wagen in die Luft jagen. Und das erregt sehr viel Aufsehen. Dann wird auch genau beschrieben, wie die Medien darauf reagieren, wie die Öffentlichkeit darauf reagiert und natürlich auch die Sicherheitsbehörden. Und dann wenden sie sich dem Frankfurter Flughafen zu. Das bekam dann natürlich vor einigen Wochen eine unerwartete Aktualität.
Als die AktivistInnen von der letzten Generation auch deutsche Flughäfen, auch den Frankfurter, blockiert haben. Ja, das hatte was Prophetisches geradezu in ihrem Buch.
Ja, das war natürlich ein Zufall. Also dem Flughafen wenden die sich dann auch zu. Und es geht vor allem darum, viel öffentliche Aufmerksamkeit zu erregen und darüber eben in gesellschaftliche Diskussionen zu kommen. Und da ist bei Ihnen natürlich auch immer intern die Diskussion, selbst wenn wir für ein zweifellos gutes Ziel eintreten, welche Mittel dürfen wir noch anwenden? Gewalt gegen Menschen lehnen Sie ab, Sachbeschädigung allerdings nicht. Also Sie sagen, wenn es um den Schutz des Lebens auf diesem Planeten geht, halten wir Sachbeschädigung für ethisch legitim.
Sie haben sich ja in Ihren Jugendromanen immer wieder mit aktuellen politischen Fragen, die auch Jugendliche beschäftigen, auseinandergesetzt, Herr Reinhardt. Kamen Sie jetzt am Thema Klimaschutz einfach nicht mehr vorbei?
Ein bisschen schon. Also ich meine, das war schon immer ein Thema, was mich emotional gepackt hat. Das war, glaube ich, 2021. Zunächst mal war das Corona-Zeit, da war der große Lockdown. Ich hatte also eine Menge Zeit und habe mich dann also diesem Thema Klimakatastrophe zugewendet. Und dann kam just im Sommer der Hungerstreik der KlimaaktivistInnen in Berlin im Regierungsviertel, aus dem dann sozusagen die letzte Generation entstanden ist. Und da bin ich selbst nach Berlin gefahren, bin dann auch mit vielen so aus der Szene in Kontakt gekommen, habe viel mit denen gesprochen. Und dann kamen diese ganzen Diskussionen, kriminelle Vereinigung, Klimaraff wurden sie sogar genannt. Und das war so ein bisschen das Umfeld, in dem die ganzen Ideen für den Roman entstanden sind.
Lernen wir mal Ihre Protagonistin Emma ein bisschen besser kennen. Sie haben schon gesagt, junge Klimaaktivistin. Sie wird dann schnell bekannt für ihre waghalsigen Aktionen und weil sie zugleich eloquent ist. Sie hat auch einen aufsehenerregenden Auftritt in einer Talkshow. Was sind denn Emmas Motive, sich den Klimaaktivistinnen anzuschließen?
Also als sie sich ihnen anschließt, da ist sie in so einer Art Lebenskrise. Weil sie, bevor sie bei dieser Organisation war, auch schon im Umweltschutzbereich tätig war als Aktivistin. Und bei einer Aktion hat sie ihren Freund verloren, den Patrick. Der ist dabei ums Leben gekommen unter so etwas ungeklärten Umständen. Und das stößt sie in so eine Lebenskrise. Und in dieser Situation wird sie dann von einer jungen Frau namens Valerie, ein paar Jahre älter als sie, die gehört zur No Alternative, angesprochen. Emma ist zunächst total unschlüssig, weil sie natürlich weiß, hey, wenn ich mich einer solchen Organisation anschließe, in den Untergrund gehe, dann wird sich mein Leben komplett ändern. Vielleicht zerstöre ich mein Leben sogar. Entschließt sich dann aber doch dazu, der Organisation beizutreten. Das ist dann so ein Wendepunkt in ihrem Leben. Sie zieht dann auch in so eine Art konspirative Wohnung wo eine sogenannte Zelle dieser Organisation lebt. Das sind die Valerie und sie und zwei junge männliche Aktivisten. Und wie die das machen, also ihr Leben im Untergrund organisieren, das ist auch ein wichtiges Thema im Roman.
Sie haben eine zweite Figur eingeführt in dem Buch und die Kapitel, die diese Person erzählt und die über Emmas Erzählgegenwart berichten, die wechseln sich so ab. Der zweite ist Finn, ein früherer Mitschüler von Emma. Der sammelt erste Erfahrungen im Journalismus und beschließt dann, eine Reportage über Emma zu schreiben. Im Grunde ist er der, der uns Lesenden die Vorgeschichte von Emma zuträgt und ihr Umfeld, bevor sie in den Untergrund ging. Wozu brauchten Sie ihn im Roman?
Der Finn ist jemand, der macht ein Praktikum bei einem Nachrichtenmagazin und der bewährt sich da eigentlich so ganz gut. Und dann bekommt er das Angebot, zum Abschluss als Belohnung sozusagen eine eigene Reportage zu schreiben. Und der wählt sich dann eben sie und No Alternative als Thema für seine Reportage aus und recherchiert ihr sozusagen hinterher. Also er trifft Familienmitglieder von ihr, generell Menschen, die in ihrem Leben von Bedeutung waren. Und dadurch bekommt man so einen multiperspektivischen Zugang zu der Emma. Und aus dem zusammen, da setzt sich dann so ein Gesamtbild von Emma her. Und dieses Multiperspektivische, das ist so eine Art und Weise, wie ich generell sehr gerne schreibe.
Wenn wir jetzt schon bei der Konstruktion des Romans sind, Sie schalten zwischen die erzählenden Passagen immer wieder auch das Manifest von No Alternative ein in einzelnen Kapiteln. Ist das sozusagen die Argumentationsgrundlage für die Geschichte?
Mir war es schon auch wichtig zu zeigen, wie würde so eine Organisation wie No Alternative, die ja doch auf eine sehr umstrittene, sehr provokante Art und Weise vorgeht, wie würden die ihr Vorgehen legitimieren? Und das hätte man jetzt natürlich auch in die Handlung verlegen können. Das wäre dann aber doch schnell so ein bisschen gekünstelt erschienen. Ich wollte das sehr systematisch machen. Und deswegen habe ich mir selbst die Aufgabe gestellt, also so eine Art fiktives Manifest zu entwerfen, was zu einer solchen Organisation passen würde, indem sie sich selbst ethisch legitimieren und auch ihre Vorgehensweisen ethisch legitimieren. Und das habe ich dann in 5 kleinen Abschnitten, das sind alles immer nur so 2-3 Seiten, in den Roman eingeschoben, um da sozusagen noch so eine zusätzliche theoretische Ebene zu haben.
Jetzt bezieht Ihr Roman nicht explizit Stellung, aber indem Sie ausschließlich die Geschichte der KlimaaktivistInnen erzählen, positioniert sich das Buch natürlich schon. Hegen Sie eher Sympathien für die Klimaschützer in Ihrem Buch?
Also ich persönlich hege die schon, würde jetzt aber nicht sagen, dass der Roman das sehr deutlich transportiert. Ein Roman ist immer ein Angebot, sich mit einem bestimmten Thema auseinanderzusetzen. Und so ist das in diesem Buch auch. Ich stelle dar, ich bewerte aber nicht. Das möchte ich den Lesern und Leserinnen dann schon selbst überlassen. Ich habe natürlich meine Meinung. Ich finde auch, dass das, was die letzte Generation tut, zum Beispiel, dass das richtig ist. Aber die Meinung, die zwänge ich jetzt zunächst mal niemandem auf. Allerdings, wie Sie schon sagten, also die Sympathien, die ich habe, die werden dann wahrscheinlich unterschwellig schon deutlich.
Ist ja kein Roman aus der Sicht der Automobilkonzerne, zum Beispiel.
Ja, das stimmt.
Auch in Perfect Storm, Ihrem Jugendroman, da ging es um zivilen Ungehorsam, um Jugendliche, die Unrecht begehen, in diesem Fall Cyberkriminalität, um Menschenrechtsverletzungen von Konzernen zu bekämpfen. Interessieren Sie denn grundsätzlich solche moralischen Konflikte?
Ja, die interessieren mich immer sehr. Die spielen eigentlich auch in fast allen Romanen bei mir eine große Rolle. Auch in einem Roman, der heißt Edelweißpiraten. Da geht es um eine Gruppe von Jugendlichen in Köln im Zweiten Weltkrieg, die Widerstand gegen die Nationalsozialisten sind. Auch da spielen solche ethischen Fragen natürlich eine ganz wichtige Rolle. Also die Frage, also auch wenn man gegen eine Diktatur kämpft, was darf man eigentlich? Also darf man zum Beispiel Waffen einsetzen oder so? Diese ethischen Fragen, die interessieren mich immer sehr, vor allem so im Zusammenhang damit, wenn junge Leute versuchen, ihr Leben und ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und auch etwas gegen die Verhältnisse zu tun, mit denen sie sich konfrontiert sehen. Das ist so ein Thema, was mich ganz besonders interessiert und dann muss man nach diesen ethischen Fragestellungen nicht lange suchen, die drängen sich dann sozusagen von selbst auf.
Noch eine Frage zur Gestaltung, Herr Reinhardt. Ich habe die ja am Anfang schon so gelobt. Hat Sie eigentlich die Aufmachung Ihres Buches auch so begeistert wie mich? Da ist ja nicht nur das Titelbild, es hat auch einen Farbschnitt. Also das Buch ist ein echter Hingucker, finde ich.
Ja, total. Das Cover ist wunderbar gelungen. Es ist eine ganz tolle Aufmachung und ich habe bisher auch dafür wirklich nur Lob gehört.
Dirk Reinhardt über seinen auch optisch hervorstechenden Jugendroman No Alternative. Der Gerstenberg Verlag empfiehlt das Buch ab 14 Jahren.